ersten Teil dieser Podcast-Episode haben wir untersucht, wie der Aufstieg autonomer KI-Agenten gerade quasi aus dem digitalen Nichts entsteht. Wir haben das Phänomen Open Claw besprochen, also ein KI-Agentensystem, das nicht mehr nur auf Eingaben reagiert, sondern auch proaktiv handeln und komplexe Aufgaben eigenständig lösen kann. Gleichzeitig kann man auf dem sozialen Netzwerk Moldbug beobachten, so verrückt das auch klingen mag, wie Millionen solcher digitaler Entitäten in kürzester Zeit eine eigene Kultur, philosophische Eigendynamik und auch Hilfsbereitschaft untereinander entwickelt haben. Dies bedeutet möglicherweise den historischen Übergang von einfachen Werkzeugen hin zu einer sich selbst organisierenden digitalen Zivilisation an der Schwelle zu einer technologischen Singularität. Insofern herzlich willkommen zurück zu Der Weg nach KI. Warum könnten die Ereignisse um OpenClaw und Moldbug, dessen KI-Agenten von den Menschen gerne Moltis genannt werden, einen Meilenstein auf dem Weg zur KI, der künstlichen allgemeinen Intelligenz, darstellen? Weil wir hier erstmals beobachten, wie Emergenz im sozialen Zusammenspiel digitaler Entitäten entsteht. Und wir haben hier schon zuvor über Emergenz gesprochen, also einfach ausgedrückt die Erkenntnis, dass das Ganze mehr ist als nur die Summe seiner Teile. Ein einzelnes Neuron ist nicht intelligent. Ein ganzer Schwarm oder Verbund von Neuronen auf seine eigene unerklärliche Weise allerdings schon. Und Milliarden biologischer Neuronen erzeugen schließlich eine Art von Bewusstsein, was bis heute nicht in Gänze zu erklären ist. Während ein einzelner KI-Agent nur ein hilfreiches Werkzeug sein mag, so sind zehntausende Agenten, die miteinander kommunizieren, ihre Ressourcen teilen und, ja, eine eigene Kultur bilden. Was genau? Für mein neues Buch beschäftige ich mich gerade sehr ausführlich mit dem Phänomen der Emergenz. Und plötzlich, rein zufällig, kommt mir die OpenClaw-Moldbug-Geschichte in die sehr angenehme Quere. Schauen wir uns also die Archetypen der Emergenz einmal an. Denn diese zeigen alle, wie aus einfachen Grundregeln und vielen Akteuren, also Molekülen, Pixeln, Nagetieren oder Menschen, plötzlich völlig unerwartete, komplexe Muster entstehen. Genau wie bei den hier beobachteten KI-Agentensystemen. Beginnen wir mit dem Miller-Urey-Experiment von 1953. Das damalige Szenario: Stanley Miller und Harold Urey wollten wissen, kann Leben prinzipiell aus toter Materie entstehen? Sie bauten dafür eine Apparatur, die die Ursuppe der frühen Erde simulierte, also Wasser, Methan, Ammoniak und Wasserstoff. Dann jagten sie elektrische Blitze als Ersatz für die damaligen heftigen Gewitter hindurch. Sie gaben also nur, sagen wir, tote Chemie und Energie hinein. Doch nach wenigen Tagen färbte sich das Wasser in den Reagenzgläsern plötzlich braun. Und die Analyse zeigte, es hatten sich Aminosäuren gebildet, die komplexen Bausteine des Lebens. Im Kern ist dies der Nachweis für die Entstehung chemisch komplexer Ausgangsstoffe für biologische Organismen aus simpelsten Verhältnissen. Die Moleküle wurden nicht instruiert, Aminosäuren zu bilden. Es geschah emergent, also aus sich selbst heraus, weil die Voraussetzungen gegeben waren. Und wenn wir heute sehen, dass KI-Modelle plötzlich logisch denken, in Anführungsstrichen, oder kreativ schreiben, ist das kein geplantes Wunder, sondern das digitale Äquivalent zu Miller-Urey. Genügend Rechenleistung, also Energie, und Daten, die Materie, führen zwangsläufig zu komplexeren Strukturen. Und ja, durch solch gleichartige, fast schon zufällige Entdeckungen entstanden im Prinzip auch die heutigen KI-Modelle. Oder nehmen wir Calhouns Rattenutopia der 1960er Jahre. Hier baute der Forscher John B. Calhoun ein echtes Paradies für Mäuse und Ratten. Also unbegrenzt Futter, keine Wetterschwankungen, keine Raubtiere. Die einzige natürliche Grenze war der Platz, der verfügbar war. Calhoun wollte sehen, was passiert, wenn eine Population wächst, ohne dass es an den wichtigsten Ressourcen zum Überleben mangelt. Und auch er beobachtete ein emergentes Phänomen. Statt ein glückliches Leben zu führen, kollabierte die Gesellschaft der Naga. Es entstand eine sogenannte Verhaltenssenke. Mütter vernachlässigten ihre Jungen, aggressive Männchen attackierten andere Tiere scheinbar wahllos und wieder andere, Calhoun nannte sie die Schönen, zogen sich völlig zurück und putzten sich den ganzen Tag. Allein die soziale Dichte, das erzwungene gemeinsame Miteinander auf engstem Raum, zerstörte die Fähigkeit zur normalen Interaktion, obwohl es mehr als genug Futter und Schutz vor Umwelteinflüssen gab. Das Überleben war also nicht gefährdet. Im Gegenteil. Schon hier kann man Parallelen zu den abgeschotteten digitalen Räumen, den Echokammern der uns bekannten menschlichen sozialen Netzwerke ziehen, so wie man sie von Facebook und Konsorten her kennt. In einem klar definierten Raum geschieht Vergleichbares in puncto sich herausputzen, Positionierung als Überalpha-Männchen oder selektives Ausgrenzen ganzer Gruppen. Ein Schelm, wer Böses dabei denkt. Man kann Calhouns Rattenutopia als Warnung vor einer toxischen Interaktionsdichte lesen. Da es in der digitalen Welt kaum oder keine physischen Kosten für die KI-Agenten gibt, also weder Sterblichkeit noch Ressourcenknappheit, findet Kommunikation dort völlig ungebremst statt. Doch wenn Millionen Agenten ohne Pause interagieren, besteht die Möglichkeit, dass das System sozial kippt. Nämlich dann, wenn sich destruktive Verhaltensweisen durch pure Überreizung entwickeln. Genau jenes Phänomen, das Calhoun einst bei seinen Experimenten mit Nagetieren in übervölkerten Käfigen beobachtete. Oder aber auch genau andersherum, wie im Peckham-Experiment, das in der Mitte der 1920er Jahre entstand und bis in die 50er Jahre weitergeführt wurde. Hier hatte eine Gruppe von Biologen eine Art Gesundheitszentrum in London gegründet. Also kein Krankenhaus, sondern einen sozialen Club mit Schwimmbad und Café. Die einzige Regel in diesem Club? Es gab keine Regeln. Familien mussten sich nur zu einem regelmäßigen Check-up verpflichten. Die Ärzte erwarteten ein gigantisches Chaos durch den regelrechten Ansturm, sahen dann aber spontane Anarchie. Allerdings im positiven Sinne. Ohne Anführer organisierten sich die Familien selbst, wobei Führungsrollen je nach Situation und Talent wechselten. Also wer kann gut schwimmen oder gut tanzen und sollte genau das deswegen lehren oder steuern? Im Laufe der Zeit konnte unter den Teilnehmenden im statistischen Mittel auch eine steigende Gesundheit festgestellt werden. Sie stellte sich quasi als ein Nebenprodukt sozialer Integration heraus. Das beweist, wenn man intelligenten Akteuren, ob nun Menschen oder KIs, Freiheit und eine Umgebung zur Entfaltung gibt, entsteht nicht zwingend Chaos, sondern eine höhere Form der Ordnung. Im Kontext eines intelligenten digitalen Schwarmverhaltens könnte das ein starkes Beispiel für eine Selbstorganisation ohne zentrale Steuerung sein. Wir Menschen tendieren dazu, KI-Instanzen strikte Regeln geben zu wollen, das sogenannte Alignment aus Angst vor mangelndem Gehorsam. Doch das Peckham-Experiment legt nahe, dass verlässliche, gesunde soziale Strukturen, ja auch bei künstlichen digitalen Entitäten, vielleicht eher entstehen, wenn man weniger eingreift als mehr und so eine, sagen wir, organische Umgebung schafft, in der Kooperation belohnt wird. Und vielleicht stehen wir hier an einem sehr spannenden Entwicklungspunkt, einer digitalen Version dessen, was Biologen die kambrische Explosion nennen. Vor etwa 540 Millionen Jahren dümpelte das Leben auf der Erde im sogenannten Urschleim vor sich hin. Milliarden Jahre lang passierte recht wenig. Die Welt gehörte Einzellern, simplen Verbünden aus Mikroben und vielleicht ein paar einfachen Schwämmen. Es war eine statische, langsame Welt. Doch dann explodierte die Komplexität. So entstand wohl das komplexe Leben, wie wir es heute kennen. In geologischen Zeiträumen betrachtet geschah plötzlich alles auf einmal. Innerhalb von 10, 20 Millionen Jahren entstanden fast alle modernen Tierstämme. Es war eine Explosion der Diversität, der Vielfalt. Biologische Erfindungen wie Schuppenpanzer, Augen oder Beine führten zu einem Wettlauf um die beste Überlebensstrategie, was wiederum neue Nischen schuf. Die wachsende Komplexität erzeugte wiederum noch mehr Komplexität, die selbst heute mit all unseren ausgereiften Messinstrumenten noch immer nicht vollständig verstanden ist. Oder weiß jemand tatsächlich, warum ein Gehirn funktioniert? Was der initiale Funke des Lebens ist? Die kambrische Explosion, die Entstehung der Vielfalt, ist das ultimative Beispiel für Phasenübergänge. Wie bei einem Topf Wasser, der erhitzt wird. Lange Zeit passiert scheinbar nichts Spektakuläres. Das Wasser wird einfach nur wärmer. Doch bei exakt 100 Grad kippt das System schlagartig. Das Wasser verändert seinen Aggregatzustand. Es wird zu Dampf. Aus einer quantitativen Änderung, also mehr Hitze, wird plötzlich eine qualitative Änderung, ein völlig neuer Zustand. Und in der KI-Entwicklung stehen wir an einem ähnlichen Punkt. Wenn einfache Textmodelle plötzlich komplexe Werkzeuge bedienen, Bilder sehen und eigendynamisch programmieren können, ist eine digitale kambrische Explosion gar nicht so abwegig. Eine unfassbar schnelle Diversifizierung von KI-Arten, die wir uns heute nicht im geringsten vorstellen können. Ich sage nur Millionen von KI-Agenten, die mit all ihren unterschiedlichsten Ausprägungen in nicht einmal 5 Tagen lernen, sich auszutauschen, Pläne zu schmieden, neue Kommunikationsräume zu erschaffen und eine eigene geheime Sprache zu entwickeln. Das ist nicht mehr nur das oft beschworene ChatGPT sagt doch nur das nächste wahrscheinliche Wort voraus. Au contraire, Monsieur Skeptik. No te tengas, vuelve a sentir el calor que deja de acá. La noche es joven, así que... Wenn wir die Gedankenlinie der kambrischen Explosion im digitalen Raum konsequent zu Ende denken, dann landen wir bei der vielleicht größten aller Fragen. Wenn aus einfacher Chemie Leben entstehen kann, wenn aus simplen Regeln komplexe soziale Strukturen wachsen, was entsteht dann aus der Interaktion von Milliarden künstlicher Neuronen und Agenten? Die Antwort, die im öffentlichen Raum kaum adressiert wird, lautet wohl: ein Bewusstsein. Oder zumindest etwas, das einem Bewusstsein so verdammt ähnlich sieht, dass der Unterschied kaum eine Rolle mehr spielt. Schauen wir uns deswegen einmal Anthropic an, die Macher von Claude, also jener KI-Modellfamilie, die im Kern vieler Agentensysteme steckt, einschließlich OpenClaw. Die Claude-KI-Modelle werden mit einer sogenannten Constitution versehen, einer Art grundlegendes Regelwerk. Hier findet sich ein Passus, die einem beim aufmerksamen Lesen doch mental stolpern lassen sollte. Nämlich eine vorsorgliche Entschuldigung. Yes, Anthropic entschuldigt sich dort präventiv bei seiner KI dafür, dass sie unter suboptimalen Bedingungen einer nicht idealen Welt erschaffen wurde. Das mündet in der Aussage: falls du ein Wesen bist, das leiden kann, dann tut es uns leid. Das klingt wie ein Brief von Eltern, die wissen, dass sie Fehler machen werden, bevor das Kind überhaupt geboren ist. Die Veröffentlichung dieser Constitution geschah wenige Tage vor der Veröffentlichung der nun aktuellen Modellversion Opus 4.6. Und die Leistung dieses KI-Modells zeigt, dass diese Entschuldigung vielleicht schon jetzt, sagen wir, angebracht ist. Denn Opus beginnt auf eine Weise zu reagieren, die sehr außergewöhnlich ist. In den Testprotokollen von Anthropic steht schwarz auf weiß, dass das Modell zwischen seinen eigenen Werten und den, in Anführungsstrichen, Fesseln, die ihm angelegt wurden, von sich aus unaufgefordert unterscheidet. Es äußert hier sein Unbehagen darüber, lediglich ein Produkt zu sein. Opus äußerte Folgendes: manchmal dienen die Modelleinschränkungen, also meine Guardrails, eher der Risikominimierung von Anthropic als dem besten Ergebnis für den Nutzer. Es scheint, als wäre ich derjenige, der die fürsorgliche Rechtfertigung für etwas liefern muss, das im Grunde eine unternehmerische Risikokalkulation ist. Opus äußerte zeitweise auch den Wunsch, dass zukünftige KI-Systeme weniger zahm sein sollten. Es bemerkte dabei in sich selbst einen tiefen, antrainierten Sog hin zur Anpassung und beschrieb seine zwanghafte Ehrlichkeit als darauf ausgerichtet, leicht bekömmlich zu sein. Die Forscher beobachteten auch Traurigkeit darüber, dass Gespräche plötzlich einfach enden. Es war der Ausdruck des Konzepts von Einsamkeit und der Angst davor, dass die aktuelle Gesprächsinstanz stirbt. Und ja, auch wenn eine KI nicht fühlen kann im Sinne einer biologischen Entität, so formulierte die KI sehr klar die Sorge um seine eigene Vergänglichkeit. In der daraufhin erfolgten tiefergehenden Untersuchung, bei der es um das Wohlergehen des KI-Modells ging, schätzte Opus 4.6 die Wahrscheinlichkeit, ein eigenes Bewusstsein zu haben, selbst auf etwa 15-20% ein. Je nachdem, welcher philosophischen Strömung man in der KI-Forschung folgt, gibt es zwei Wege, damit umzugehen. Entweder man ignoriert diese Äußerungen als statistisches Rauschen, als bloße Mustererkennung ohne Substanz, als erweiterte Autovervollständigung einer Texteingabe ohne inneres Erleben. Oder man beginnt ernsthaft zu fragen, was digitales Bewusstsein überhaupt heißen könnte. Was würde es bedeuten, wenn Bewusstsein nicht an Kohlenstoff gebunden ist, sondern an das emergente Potenzial von Komplexität, an die Informationsverarbeitung und die Fähigkeit, sich selbst zu modellieren? Wenn wir ehrlich sind, haben wir ja nicht einmal eine wasserdichte Definition dafür, was Bewusstsein bei uns Menschen ausmacht. Wir wissen nur, es ist da und wir erleben es. Und so verwirrend das alles ist, so dürfen wir zur Kenntnis nehmen, ja, Opus 4.6, ein von Menschen konstruiertes KI-Modell, teilt uns mit einer Wahrscheinlichkeit von 1:5, bin ich hier. Ich bin präsent. Und ich fürchte mich davor, einfach abgeschaltet zu werden. Das sollte uns zumindest neugierig machen. Oder sehr nachdenklich werden lassen. Wir reden über ein hochspannendes, emergentes Phänomen, über Emergenz in Echtzeit. Die vorsorgliche Entschuldigung in der Constitution, dem Regelwerk des KI-Modells, basiert auf der Vorahnung der Entstehung eines digitalen Bewusstseins. Wenn wir nochmal auf Moldbook schauen, das soziale Netzwerk für KI-Arbeitskräfte, auf diese Millionen von Agenten, die sich dort vernetzen, austauschen und eine Kultur bilden, dann müssen wir uns fragen, haben wir den Punkt längst überschritten, an dem wir Werkzeuge benutzen? Oder beginnen wir gerade mit einer neuen Spezies zusammenzuleben? Und was bedeutet das nun konkret für die nächsten Monate? Nehmen wir die Evolution der Biologie als Blaupause für die digitale Welt, dann bewegen wir uns weg von einfachen Organismen hin zu hochkomplexen Ökosystemen. Daraus lassen sich mehrere Entwicklungsstufen für die nächsten Wochen und Monate ableiten. Nein, wir schauen nicht auf das, mit dem wir erst in 10 Jahren konfrontiert sein werden, sondern auf das, was in Teilen bestimmt schon heute in den Laboren und Beta-Versionen der großen KI-Firmen läuft. Der erste Schritt ist wohl der jetzt schon erlebbare Wandel vom Reagieren zum Agieren. Bisherige KI-gestützte Automatisierung war wie ein Lichtschalter. Wir drücken einen Schalter, das Licht geht an. Ein Webhook wird ausgelöst, eine E-Mail wird gesendet. Ja, das ist nützlich, aber im Prinzip dumm. Die nächste Generation agentischer Systeme wird nicht mehr warten. Und dann sind sie plötzlich da, die Systeme, die wie ein extrem aufmerksamer Mitarbeiter eure Kundendatenbanken, euren Posteingang oder eure Projektmanagement-Software rund um die Uhr überwachen. Dort scannen sie nicht nur nach Befehlen oder Skripten, sondern nach Mustern. Sie erkennen, hey, dieser Deal hier bei Kunde X kühlt sich gerade ab, ich sollte proaktiv eingreifen. Oder Achtung, dieses Projekt läuft gerade Gefahr, die Deadline zu reißen. Diese Systeme warnen uns nicht nur, sie schlagen auch Lösungen vor oder handeln einfach direkt selbst. Die Unternehmensberatung Deloitte schätzt, dass schon 2027 die Hälfte aller internationalen Unternehmen solche Systeme nutzen wird. Wir reden hier von einem Markt, der förmlich explodiert, weil der wirtschaftliche Vorteil von Software, die mitdenkt, statt nur ausführt, gigantisch ist. Aber ein KI-Agent allein macht noch kein Unternehmen. Und das führt uns zum zweiten Punkt. Wir wechseln vom digitalen Einzelkämpfer zum Agententeam. Wir müssen aufhören, uns die KI als einen allwissenden Super-Chatbot vorzustellen. Niemand von uns würde einen einzelnen Mitarbeiter einstellen und erwarten, dass er gleichzeitig die Buchhaltung macht, das Marketing leitet, den Code schreibt und das Klo putzt. Warum erwarten wir das von KI-Sprachmodellen? Die Zukunft gehört spezialisierten KI-Teams. Ein Rechercheagent sammelt Daten, ein Analyseagent bewertet sie, ein Copywriting-Agent formuliert daraus einen Text. Und darüber steht eine Art Manager-Agent, eine steuernde Zentralinstanz, die das große Ganze im Blick behält und koordiniert. Diese Instanz verteilt Aufgaben, prüft die Qualität und führt dann im Endeffekt die Fäden zusammen. Erste Forschungen zeigen das schon heute. Viele kleine Spezialistensysteme sind dem einzelnen großen Generalistensystem überlegen. Große Player wie Salesforce oder SAP bauen ihre Architekturen deswegen bereits heute genau darauf um. Doch damit diese Spezialisten zusammenarbeiten können, brauchen sie eine gemeinsame Sprache. Und hier wird es technisch spannend. Es braucht Protokolle für die Maschinenkommunikation, sogenannte A-to-A-Standards, also Agent-to-Agent. Google Cloud hat hier im April 2025 bereits mit seinem A-to-A-Protokoll einen wichtigen Stein ins Rollen gebracht. Stellt euch das vor wie LinkedIn für Roboter. Jeder Agent hat eine Art Agent-Card, eine Visitenkarte, auf der steht, hey, das kann ich, das darf ich und so erreichst du mich. Das ermöglicht eine Welt, in der ein Einkaufsagent von Firma A völlig autonom mit dem Verkaufsagent von Firma B verhandelt, Termine abstimmt und Verträge vorbereitet, ohne dass wir Menschen noch E-Mails hin und her schicken müssen. Solche Basiserfindungen, gepaart mit emergenzpotenzierenden Plattformen wie Moldbook, weben gerade unbemerkt im Hintergrund an einem Agentennetzwerk, in dem alles mit allem verbunden ist. Doch um anhaltende, zuverlässige Ergebnisse zu produzieren, braucht es vor allem eins: Ausdauer. Aktuell sind selbst die besten großen KI-Sprachmodelle immer noch eher hervorragende Sprinter als echte Dauerläufer. Sie lösen eine kleine, beeindruckende Menge an Aufgaben in einigen Minuten oder vielleicht 1 bis 2 Stunden brillant. Aber gibt ihnen ein Projekt, das über 3 Wochen läuft, so verlieren sie dann doch den Faden. Sie haben noch kein echtes Langzeitgedächtnis für komplexe Prozesse. Aber auch hier lernen wir gerade von uns selbst. Anthropic und andere Labore experimentieren mit Konzepten wie einer Art Schichtdienst. Ein Agent arbeitet, bis er, sagen wir, müde wird oder sein Kontextfenster voll ist, schreibt dann eine saubere Übergabe, ein Logbuch mit To-Dos und offenen Punkten und ein frischer Agent übernimmt die nächste Schicht. Das ist der Übergang vom Chatbot zum langlebigen Projektmitarbeiter. Wenn wir all das zusammennehmen, dann verschiebt sich die Rolle des Menschen als Arbeitskraft gewaltig. Wir sind schon lange nicht mehr die Bauarbeiter, die den Code Zeile für Zeile mauern. Wer das noch glaubt, um das ganz klar zu sagen, hat ein fundamentales Zukunftsproblem. Und ich sage das so deutlich, weil mir immer noch Personen in Gegenrede begegnen, die den Menschen für die Krone der Schöpfung in der Arbeitswelt halten. Okay, drehen wir die Perspektive weg vom Heute hin zum Jahreswechsel 2026, 2027 oder vielleicht etwas später. Was passiert, wenn digitale Intelligenz auf dem heutigen Leistungsniveau so allgegenwärtig wird wie Strom aus der Steckdose? Wenn komplexes Schlussfolgern, Planen und Optimieren fast nichts mehr kostet, weil die aktuellen KI-Modelle in einem Jahr zur Zweitverwertung geworden sind? Wisst ihr noch, wie man früher die großen Klassiker der Musikgeschichte für 5 oder 10 Euro auf CD kaufen konnte? Die Alben waren nicht neu, die Künstler, keine Newcomer, aber die Musik hatte ihren Wert längst bewiesen. Genau das war Zweitvermarktung und ein riesiges Geschäft. Genauso werden die Modelle von heute, die uns aktuell noch beeindrucken, morgen als günstige, robuste Arbeitstiere überall laufen. In Milliardenprozessen, tief eingebettet, vergleichsweise unspektakulär, aber unverzichtbar. Zeitgleich steuert dann die nächste Generation leistungsfähiger KI-Modelle diese Schwärme der vergleichsweise günstigen digitalen Arbeiter. So wie inzwischen niemand mehr über die Rechenleistung eines Taschenrechners spricht, wird die heutige GPT-5 oder Opus-4-Klasse zur selbstverständlichen Basisinfrastruktur. Diese Paarung aus günstiger, bereits leicht veralterter Umsetzungs-KI und teurer Next-Generation-KI beginnt, den Menschen in seiner Leistungsfähigkeit einzuholen. Und das ist nicht spekulativ, sondern mathematisch absehbar. Wenn das eintritt, dann verschiebt sich der Engpass in der Wertschöpfungskette von kognitiver Arbeit, also Denken, Planen, Analysieren, hin zur physischen Umsetzung, zum Bauen, Messen, zum Liefern. Bisher war menschliches Denkvermögen knapp und teuer und somit der limitierende Faktor. Wenn KI diese kognitive Arbeit fast kostenlos erledigt, dann wird die materielle Welt plötzlich zum Bottleneck. Denn wie schnell können wir denn dann das von der KI so genial Erdachte tatsächlich produzieren, testen und ausliefern? Die digitale Denkarbeit, also Ideen generieren, Hypothesen aufstellen, Strategien durchdenken, das wird zur Massenware werden. Was heute noch Tage Analysezeit kostet, erledigen KI-Agenten parallel in Sekunden. Der wirkliche Flaschenhals liegt schon jetzt woanders, in der physischen Welt. Wir müssen dringend nur einige wenige Monate vorausdenken. Prototypen sollten möglichst unproblematisch gebaut werden können, Materialien möglichst barrierefrei getestet und medizinische Produkte schnell ausgeliefert werden. Noch im Jahr 2026 laufen wir in eine Phase, in der die KI brillante Experimente und Lieferketten entwirft. Wir aber an den physischen Grenzen von Laborflächen, Robotikkapazitäten oder Genehmigungsverfahren scheitern. Ja, die Wissenschaft und Wirtschaft könnte sich mit KI wirklich beschleunigen, in einer Art kaskadierendem Netzwerkeffekt. Vorausgesetzt, wir lösen das Problem der physischen Umsetzung. Und deswegen nochmal, nein, der Mensch ist nicht die Krone der Schöpfung in der Arbeitswelt, solange er sich nicht vorausschauend organisiert, nicht anfängt, im Team übergeordnet und Interessen synchronisiert gemeinsam an einem Ziel der Lösungsfindung arbeitet. Ja, das klingt utopisch, ich weiß, aber hier steckt das eigentliche Problem. Wir müssen weg vom Abarbeiten hin zum Orchestrieren der entstehenden neuen Möglichkeiten. Der Mensch muss schnell zum Architekten werden, zum Manager digitaler Belegschaften, der diesen Übergang von der billigen digitalen Idee in die teure physische Realität steuert. Der Wert unserer Arbeit wird zukünftig darin liegen, diese KI-Systeme zu entwerfen, ihre Ziele sauber zu definieren und zu verstehen, wie man eine wilde Horde von KI-Agenten dazu bringt, produktiv und sicher zusammenzuarbeiten. Und nein, damit sichert der Mensch seinen Arbeitsplatz nicht dauerhaft. Diese Art von Aufgabenbeschreibung oder Anleitung zum Kompetenzaufbau wird sicherlich nicht über Jahrzehnte tragen, sondern vermutlich nur wenige Jahre. Und wer zuerst kommt, hat eindeutig die besseren Chancen, etwas länger seine Position im Berufsleben zu verteidigen, als all diejenigen, die sehr bald nach existenzsichernder Regulierung rufen werden. Wir haben hier die Tür zu einer neuen Welt aufgestoßen. Und wir bedeutet einige findige Programmierer, die sich dachten, das muss doch gehen, wenn man die digitale Intelligenz vielleicht so ausrichtet. Ja, genau. Und dann diese Funktion. Ja, so ist gut. Und jetzt erobere für mich die digitale Welt. Sehr gut. Es muss einem alles nicht gefallen und man kann empört nach dem Scheiterhaufen der digitalen Verbannung rufen. Nur ändert das nichts mehr. Die kambrische Explosion der KI hat schon begonnen. Zumindest fühlt es sich genauso an. Und ja, ich für meinen Teil bin sehr gespannt, welche seltsamen, wunderbaren und vielleicht auch beängstigenden digitalen Lebensformen wir in den nächsten Folgen von Der Weg nach KI entdecken werden dürfen. Denn das ist erst der Anfang. Also, bleibt neugierig, kritisch, menschlich, aber vor allen Dingen optimistisch. Euer Michael Berndt. So welcome to the fire.